Wir haben viele Fotos bekommen von der Familie, sodass wir dann auch Gesichter zu unseren Geschichten hatten.
Gab es auch ein Foto von Lucy? Wisst ihr, wie
Ja,
Lucy aussah?
wir wissen, wie Lucy aussah, halblange braune Haare, ja, so eine Anfang 40-Jährige halt mit ihren Geschwistern. Also es gibt ein Bild mit allen Geschwistern in Berlin noch. Das muss so, ich glaube, es ist so Mitte 30er gewesen. Und ja, es ist ein fröhliches Bild. Alle sitzen um einen Tisch und es sieht so ein bisschen aus wie eine Kaffeetafel oder ein Abendessen. Und da sieht man alle Geschwister noch zusammen.
Zum letzten Mal vielleicht, ne?
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo, mein Name ist Marc Lipuna und ich begrüße euch bei meinem wöchentlichen Berlin-Kultur-Podcast. Für diese Episode habe ich mit vier Menschen gesprochen, die dafür verantwortlich sind, dass heute, am 20. Juni 2021, nach einer komplexen, zum Teil abenteuerlichen Recherche vor dem Wohnhaus in der Pankower Pradelstraße 18 ein Stolperstein verlegt wird. Viele von euch werden sie kennen, die bündig in den Bürgersteig eingelassenen Stolpersteine, über die man eher mit dem Kopf und dem Herzen stolpert, als dass man tatsächlich darüber fallen kann. Kleine, quadratische Messingtafeln mit abgerundeten Ecken, auf denen mittels Hammer und Schlagbuchstaben von Hand eingetriebene Lettern einen Namen, einige Daten und zumeist noch kurze Informationen vermerken. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Günter Demnig, das am 16. Dezember 1992 begann, dem 50. Jahrestag des sogenannten Auschwitz-Erlasses, mit dem Heinrich Himmler die Deportation von Sinti und Roma anordnete, um sie als Minderheit komplett zu vernichten. Vor dem historischen Kölner Rathaus ließ Demnig einen ersten mit einer beschrifteten Messingplatte versehenen Stein in das Kopfsteinpflaster ein. Daraufhin entwickelte er das zunächst theoretische Konzept für alle in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten, ermordeten, deportierten, vertriebenen oder in den Suizid getriebenen Menschen einen Denkstein zu verlegen. Neben den Sinti und Roma auch Juden, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, sogenannte Asoziale und Euthanasieopfer. 1995 erfolgte die erste Stolpersteinverlegung, ebenfalls in Köln. In den seitdem vergangenen 25 Jahren wurden mehr als 75.000 Steine europaweit verlegt. Demnigs Kunstprojekt gilt als größtes dezentrales Mahnmal der Welt. Der Impuls zur Verlegung eines Stolpersteins kommt immer von außen, beruht also auf gesellschaftlichem Engagement, getragen von Initiativen, Heimat- und Geschichtsvereinen, Schulen und vielen anderen. Eine dieser Initiativen ist die Stolpersteingruppe Pradelstraße in Berlin-Pankow. Initiiert hat sie Eike Thies, der Pfarrer der Martin-Luther-Kirchengemeinde, deren Gemeindehaus, das Lutherhaus, in der Pradelstraße steht.
Ich persönlich bin über diese Steine schon als Jugendlicher gestolpert. Ich fand das von Anfang an, also als ich das erste Mal so einen Stein gesehen habe, haben die mich überzeugt. Ich habe mich damals gleich informiert, was das eigentlich ist, und es war sofort klar, ja, worauf es irgendwie abzielt. Man hat plötzlich den Namen eines Menschen vor Augen, der genau an diesem Ort gewohnt hat. Das fand ich eindrücklich. Und das ist eben so aus dieser großen Zahl, wenn wir so hören, 6 Millionen Opfer in der Shoah, aus dieser großen Zahl herausgenommen, eben einzelne Schicksale gibt, an die dabei erinnert wird. Das hat mich als Jugendlicher schon begeistert. Diese Begeisterung wollte ich als Pfarrer den Konfirmandinnen und Konfirmanden so ein bisschen, davon wollte ich erzählen, ich ihnen vielleicht auch ein bisschen beibringen, so, also mit mir gemeinsam dann darüber zu stolpern. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, ein Konfi-Projekt draus zu machen, also zu Stolperstein. Und ich habe mich damals an die Stolperstein-Gruppe in Pankow gewandt. Und das war ein ganz tolles Gespräch mit dem Gründer dieser Gruppe. Und der hat mir dann eine Liste vorgelegt, die er selber schon recherchiert hatte, wo man in Pankow überall Steine verlegen konnte. Und ich bin diese Liste durchgegangen und stolperte dann auf dieser Liste über die Pradelstraße und dachte, oh, das ist ja ein Ding und da liegen ja noch gar keine Steine. Ist das nicht vielleicht sogar ein Projekt, wo man sich als Gemeinde vielleicht in diesen Kiez hineinwagen kann? Und der nächste Gedanke war, ist es nicht sogar Aufgabe der Kirche, so etwas wie die dunklen Fenster damals, als die Menschen aus dieser Straße hier deportiert worden sind, also diese dunklen Fenster vielleicht nochmal heller zu machen, also Licht zu werfen auf diese Tage von damals, als diese Menschen hier deportiert worden sind. Also sowas wie einer Verantwortung nachkommen, das ins Bewusstsein zu rücken, auch als Kirchengemeinde. Wenn wir schauen, der Antisemitismus, der auch dazu geführt hat, der hat seine Wurzeln im Christentum. unter anderem. Und dieser Aufgabe nachzukommen, ist mir wichtig geworden, ist mir bis heute sehr wichtig und wird immer wichtiger, finde ich.
In den Stolpersteinen sah Eike Thies eine Möglichkeit, vor Ort Geschichte sichtbar zu machen und startete 2018 einen Aufruf.
Das war tatsächlich ein ganz schlichtes Plakat bzw. ein Flyer. Also ich habe einen ausgehängt und ein Plakat ausgehängt und habe ein paar Flyer verteilt in der Kita. Also wir haben hier unten ja eine Kita drin, hier sind eine ganze Menge Menschen aus dem Kiez und ich wollte unbedingt mit Menschen aus dem Kiez zusammenarbeiten. Und der allererste, der sich gemeldet hat damals, war Klaus.
Klaus, das ist der pensionierte Lehrer Klaus Senholz.
Ich bin diesem Flyer, sag ich mal, natürlich sofort auf den Leim gegangen. Also ich habe von Stolpersteinen, vom Hörensagen immer natürlich gehört. Und ich habe mich auch immer für die Geschichte des Dritten Reiches beispielsweise und die Judenverfolgung seit meiner Jugend interessiert, hatte aber sonst keine speziellen Pläne. Und dann zog ich ja nun mit meiner Frau in die Pradelstraße zu unserem Ruhestand, das war Mitte 2017. Und das war natürlich jetzt wie vor die Füße geworfen. Ob ich in einer Kirchengemeinde mich engagieren wollte, war nicht klar, aber praktisch Nachbar zu sein des Gemeindehauses, es sind nur zwei Hausnummern weiter, und dann dieses Projekt der Gemeinde, die in der Straße ihres Gemeindehauses, also meiner Straße, Stolpersteine verlegen wollte, war natürlich eigentlich zwingend. Mhm. Ja, und so hat das hat mich einfach so stark angezogen, dass ich gedacht habe, da musst du mindestens mal gucken, ob das nicht was werden kann.
Neben Klaus gehören Uschi Schweiger, Andrea Frank und Barbara Wildenhahn zur Stolpersteingruppe.
Mit den Stolpersteinen kam es so, dass meine jüngste Tochter in der Pradelstraße in die Kita geht. Und irgendwann hat der Pfarrer dort Eike Thies Mitstreiter gesucht für die Verlegung von Stolpersteinen. Und das hat tatsächlich an frühere Interessen angeknüpft, weil ich schon als Schülerin zum ersten Mal eine jüdische Lebensgeschichte recherchiert habe mit relativ viel Aufwand, die dann auch zu einer Ausstellung führte dort in der Gemeinde. Und das verlierte so an ein altes Interesse. Und ich fand es auch schön, irgendwie jetzt im Kiez was zu machen, in dem ich auch erst seit 2015 lebe.
Sagt Barbara Wildenhahn. Auch Andrea Frank hatte 2018 eine Tochter in der Kita, die im Erdgeschoss des Lutherhauses untergebracht ist.
Wir sind ja auch neu in Pankow und ein bisschen auch engagiert in der Gemeinde und in der Kita unterwegs. Und ich habe immer so ein Projekt noch gesucht, was mich interessiert, was mich mit Pankow verbindet. Und da schien mir die Stolpersteingruppe eine gute Sache. Das fand ich spannend. Mhm. Historisch spannend, aber auch ein guter Bezug hier zum unmittelbaren Umfeld.
2018 hatte sich also die Gruppe gegründet. 2019 wurden bereits die ersten Stolpersteine verlegt.
Wir standen auf einmal vor dieser Liste an Namen. Und um so einen Stolperstein zu verlegen, braucht man gar nicht so viel. Man braucht eben die Daten, die da auch drauf gehören. Also man braucht einen Namen, man braucht das Geburtsdatum und man braucht das Sterbedatum und bestenfalls noch den Ort, wo...
Deportationsdatum.
Also Deportationsdatum, genau. Das braucht man und dann kann man schon so einen Stein eigentlich verlegen. Und zwar ist aber wichtig, dass wir etwas über diese Menschen herausfinden. Und wir haben uns damals in so kleinen Grüppchen aufgeteilt. Du nimmst die und du nimmst die und du nimmst
Zielfahnder.
Die. Genau, wir haben Zielfahndung betrieben. Und Klaus hatte Familie Kniebel.
Ja, und da genau, und das war eben der Zufall, war eben, dass das die Familie war, diese drei Frauen, waren die Familie, über die wir als erstes, ich sag mal, attraktiv was rausgekriegt haben oder so ein Packende, um weiterzukommen. Und da haben wir das ergriffen, weil uns das einfach am schlausten erschien und weil es eine andere Präferenz nicht gab.
Ja, genau. Also da war eine Biografie auf einmal da, also mit ganz vielen Lücken natürlich, aber sie war da und so, dass wir sagen konnten, ich glaube, mehr ist jetzt nicht rauszukriegen. Das ist das, was wir haben werden und jetzt würden wir das gerne auch in die Tat umsetzen. Jetzt würden wir gerne diese Steine verlegen.
Am 9. Mai 2019 wurden in der Pradelstraße 4 die Stolpersteine für die 87-jährige Minna Kniebel und ihre beiden Töchter Rosa und Henriette verlegt. Zu dieser Zeit lief schon die Recherche über das Schicksal von Lucy Juliusburger, die in der Pradelstraße 18, genau gegenüber dem Lutherhaus, ihren letzten freiwillig gewählten Wohnort hatte. Doch wer war Lucy Juliusburger?
Wir wissen gar nicht so viel über Lucy Juliusburger. Wir wissen, dass sie 1895 geboren wurde. Sie lebte zunächst mal im Erwachsenenalter dann in der Schönhauser Allee bis etwa 1936, auch in einer großen 3,5-Zimmer-Wohnung, also ganz normal und arbeitete bei Siemens und Halske, als wahrscheinlich als Buchhalterin. So ganz genau wissen wir das auch nicht, aber das ist unsere Vermutung. Und verlor dann ihren Job in den 30er Jahren. Und weshalb wir jetzt nach ihr recherchiert haben, ist, dass sie dann seit 1937, glaube ich, in der Pradelstraße lebte. Dort wohnte sie in einer kleinen 1,5-Zimmer-Wohnung. Und wir haben dann gesehen, dass sie 1940 die Pradelstraße verlassen musste und zog dann um in die Wolfshagener Straße mit einigen anderen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern zusammen in eine Wohnung. Das war also schon die Phase, wo man dann die eigene Wohnung verlor. Das nächste, was wir dann gefunden haben, war, dass sie im Juni 1942 als Zwangsarbeiterin begann bei den Siemens-Schuckert-Werken hier in Berlin. Das haben wir auch rausgefunden über die Archive von Siemens. Da gibt es in der Tat auch Personalkarten, wo man ihren Namen findet. Und dann auch etwa zu derselben Zeit in die Schönhauser Allee 186 verlegt wurde oder umziehen musste. Und das war schon fast eine Sammelunterkunft für Jüdinnen und Juden. Sie hat dann noch in den Schuckertswerken gearbeitet bis etwa Februar 43 und verlor dann dort auch ihre Stellung und wurde deportiert. Das ist eine Zeit, wo viele Jüdinnen und Juden aus ihren Zwangsarbeiterstellen quasi vom Arbeitsplatz weg deportiert worden. Das nannte sich auch Fabrikaktion und da ist sie mit vielen anderen Berliner Juden nach Auschwitz deportiert worden und da verliert sich dann auch die Spur. Also von diesen Transporten sind auch sehr, sehr viele Juden direkt ermordet worden nach Ankunft und bei ihr gibt es jetzt auch kein Todesdatum, sondern es gibt diesen Nachweis der Deportation am 1. März 1943 war das und dann gibt es keine weitere Information dazu. Das ist das, was wir über sie wissen und deswegen verlegen wir jetzt in ihrem letzten ordentlichen Wohnsitz sozusagen in der Pradelstraße 18 einen Gedenkstein an sie.
Und wie puzzelt man diesen Lebenslauf zusammen?
Nun, man schaut erst noch mal nach, was in den Gedenkbüchern, die also über alle Opfer in Deutschland Buch führen und auch Grundlage sind für die deutschen Opfer in Yad Vashem, die dort dokumentiert sind, und versucht darüber möglichst viel erst mal noch mehr herauszufinden. Und dann ergaben sich Fragen. Das ist ja immer ein starker Anreiz, denen nachzugehen. Und hier war eben speziell die Frage, dort wohnte Lucy und gleichzeitig wohnte hier ein Kurt Julius Burger mit seiner Familie. Dass die Geschwister waren, war theoretisch nicht bekannt, aber naheliegend. Und da sind wir dem als erstes nachgegangen und diese Unterlagen waren eben sehr klar, weil die zurückgingen auf eine Volkszählung. Und da wurde eben auch eine Kartei angelegt, sogenannte Ergänzungskarten für alle nicht-arischen Menschen, die in Wohnungen angetroffen wurden. Also offensichtlich schon mal so eine Vorbereitung zu erfassen. Und das ist sehr dokumentiert und das haben wir quasi geerbt an Informationen erstmal. Gut, und von dort aus haben wir einfach angefangen, weiterzusuchen und Fragen nachzugehen. Hier war es die Frage, erstens, sind das Geschwister? Ja. Zweitens, warum ist offensichtlich der Kurt Julius Burger mit seiner Familie, Charlotte und Sohn Wolfgang, warum sind sie nicht unter den Opfern? Das ist ja erstmal schön, kann einen freuen. Ist aber auch eine sehr klare Auskunft, wenn die nicht im Gedenkbuch sind, sind sie wohl wirklich nicht unter den Opfern. Warum? Was steckt dahinter? Die haben hier noch zusammen bei dieser Volkszählung hier in dieser Straße gelebt. Und auf diese Art und Weise versucht man dann, jedenfalls ist das bei mir so, erstmal durchaus im Internet von ganz, sagen wir mal, simpler Googelei. Ich nenne das manchmal auch bei der Kryptographie Brute Force Methode, blind suchen, ohne schlau, aber auch natürlich zu suchen mit Stichwortkombination etc., die was klüger sind und dann auch an Quellen, die klüger sind. Und so kommt nach und nach dann das eine oder andere heraus.
Und so kam heraus, dass die Spur von Kurt nach Amerika führte.
An diese Nacht, wo ich das rausgefunden habe, dass Kurt es eben nach Amerika geschafft hat, da erinnere ich mich wirklich sehr genau dran, weil ich es irgendwie sehr spät Nach noch beruflicher Arbeit am Computer dachte ich, jetzt gucke ich mal. Und dann habe ich mich so durchs Internet gefräst, immer weiter. Und irgendwann habe ich eine Ahnenforschungsseite gefunden. Und da sollte es einen Eintrag geben. Und man musste aber, glaube ich, gleich, ich weiß nicht, welchen Betrag überweisen, mit der Kreditkarte 49 Euro. Und es war irgendwie dann inzwischen 4:30 Uhr morgens. Und dann ich meinen Mann geweckt und gesagt, kann ich das machen? Und er so, glaubst du, das ist seriös? Ich so, ich weiß es nicht, aber ich will es unbedingt tun. Habe es dann irgendwie dort eingegeben und dann irgendwie um 3:30 Uhr in der Früh, das war vor 1,5 Jahren, die Passagierliste gefunden, auf der Kurt, seine Frau Charlotte und der gemeinsame damals 6-jährige Sohn Wolfgang, die bis dahin in der Pradelstraße 8 gewohnt hatten, nach Amerika entkommen sind. Und das Interessante daran ist, dass das wirklich eines der letzten Schiffe war, was Europa noch verlassen hat, Richtung Amerika, denn zu diesem Zeitpunkt war schon Krieg. Und wie abenteuerlich diese Geschichte war, dass diese Flucht überhaupt noch gelungen ist, das haben wir dann erst viel später über die Verwandtschaft in Amerika herausgefunden. Aber das war so ein bisschen der erste Aufhänger, den wir hatten dafür, dass es irgendwie Verwandte geben muss. Und danach ging die Sache aber nicht so schön flüssig voran, wie ich mir das gedacht hatte. Und im Nachhinein wissen wir auch warum, denn die Familie Juliusburger hat in Amerika ihren Namen als erstes mal im Burger geändert. Und zwar, also abgesehen davon, dass Burger in Amerika fast aussichtslos ist zu finden, ja, haben sie auch noch die Vornamen geändert. Also der Sohn, der hier noch Wolfgang hieß mit 6 Jahren, der hat sich dort sofort in Ralph umgenannt. Und jedenfalls habe ich immer wieder danach gesucht, immer wieder und habe es einfach nicht gefunden. Und dann, das war glaube ich November 18 und im November 19 saß ich bei einer Geburtstagsfeier zusammen mit der Korrespondentin der New York Times in Berlin. Und der habe ich dann diese Geschichte erzählt und dann sagte die so, was alles, was eine Steuernummer hat, finde ich. In Amerika. Und dann schickte die mir irgendwann die Adresse eines Mannes, der hieß, von der Namensänderung wussten wir ja noch nichts, der hieß Ralph Burger. Und es gab aber nur eine Adresse und es gab keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse, also nichts, was irgendwie schnell hätte gehen können. Und dann habe ich Fotos gemacht in der Pradelstraße und einen langen Brief geschrieben und den an diese Adresse geschickt und mich noch erkundigt, wie lange das dauert. 14 Tage hin, 14 Tage die Antwort zurück. Naja, nach 14 Tagen habe ich sehr angefangen zu warten, es passierte nichts. Also es passierte einfach monatelang nichts, sodass ich irgendwie dachte, also das wird jetzt irgendwie, war vielleicht die falsche Adresse, war vielleicht der falsche Mann und man muss anders weitersuchen. Und dann, ich kann es am Ende gar nicht mehr rekonstruieren, über wie viel quasi Schleifen und nochmal verschiedene Ahnenplattformen wir dann jemanden hatten, der einen ganz anderen Nachnamen hatte, aber irgendwie da auftaucht im Zusammenhang mit diesem Namen. Und dem habe ich dann geschrieben und der stellte sich dann raus als ein Neffe. Also der schrieb sofort zurück, dass er, also die Geschichte ist so ein bisschen kompliziert, es gab Charlotte Juliusburger, die Frau von Kurt Juliusburger, die wiederum eine Schwester hatte, die irgendwann auch nach Amerika emigriert ist, noch nach dem Krieg zusammen mit ihren Eltern. Und deren Enkelsohn war das, der sich da jetzt meldete und der auch gleich den Kontakt zu seiner Großtante hergestellt hat. Und denn wie sich herausstellte, haben Kurt und Charlotte in Amerika, auch das war fast anzunehmen, also sie hatten einen 6-jährigen Sohn von hier mitgebracht und in Amerika haben sie noch ein Mädchen bekommen, Dorothy. Und dann war der Kontakt zu Dorothy da und die dann auch gleich den Brief in den Unterlagen ihres Bruders gefunden hat und es stellte sich eben raus, dass Ralph Burger nicht mehr gut sieht. Und wohl diesen Brief geöffnet hat, aber irgendwie ist er zwischen die Arztrechnungen geraten und es war irgendwie jedenfalls nicht darauf reagiert worden. Und und damit begann eigentlich dieser Kontakt und über die Dorothy haben wir überhaupt auch erst erfahren, dass es quasi noch ein zweites Geschwisterkind gibt, was den Nazis entronnen ist, nämlich Walter. Der eben schon 36 nach Israel emigriert ist, wobei man sagen, damals mit 2 Söhnen, in Israel wurde dann der 3. Sohn geboren, Mike, zu dem wir jetzt Kontakt haben. Und diese Familie hat aber in Israel nicht richtig Fuß gefasst. Also die waren Drucker, also viele Mitglieder dieser Familie waren selbstständig mit einer eigenen Druckerwerkstatt. Und in Israel ist es nicht gelungen, als Drucker Fuß zu fassen. Und inzwischen hatte sich eben der Bruder von Walter Kurt in Wyoming niedergelassen in Amerika und dort, glaube ich, sehr bescheiden, aber doch irgendwie erfolgreich einen kleinen Laden aufgezogen, sodass die Familie von Walter dann nach dem Krieg noch ein zweites Mal emigriert ist, nämlich von Israel nach Amerika. Und dort sind sie jetzt quasi zusammen. Und uns war Walter durchs Raster gerutscht, weil wir uns ja immer orientiert haben an diesem, in dieser Volkszählung, diesem Zensus, den es 38 in Berlin gegeben hat. Und darüber wissen wir, in welchen Häusern überhaupt jüdische Menschen gelebt haben. Und Walter war halt, wie gesagt, schon 36 emigriert.
Nicht unerwähnt bleiben sollte die bereits angedeutete abenteuerliche Geschichte, wie Kurt mit Frau und Kind auf das Passagierschiff nach Amerika gelangte.
Genau, also die Emigration von Kurt, Charlotte und Wolfgang zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich aus Europa kaum noch möglich war, ist aber wirklich auf eine abenteuerliche Weise geglückt. Also ich würde sagen, das ist fast eine Heldengeschichte, die nach Yad Vashem gehört. Und zwar hatte Charlotte, die Frau von Kurt, war selber nur in Anführung, ich will den Ausdruck eigentlich nicht verwenden, aber Charlotte hatte, glaube ich, auch einen jüdischen Vater und eine christliche Mutter. Und einer der Brüder dieser christlichen Mutter, Martha Jastrow, war schon sehr jung, also ich glaube mit 17, nach Amerika emigriert. Der hieß Richard Lindstedt. Also die Lindstedts kamen aus dem Spreewald. Und der hat dann, als sich die Situation in Europa so verschärfte, gebürgt für seine Tochter, für seine Nichte Charlotte mit ihrem Mann und ihrem Kind. Und das Visum und diese Bürgschaftserklärung waren wohl hinterlegt worden auf der amerikanischen Botschaft in Berlin. Und die Juliusburgers haben sich auf die Ausreise vorbereitet, haben ihren Hausstand aufgelöst, sind zu dritt in die Wohnung von Luzi mit eingezogen, haben tatsächlich nie, obwohl auch ganz wenige Dinge nur noch mitnehmen können und hatten auch vor allem gar kein Geld mehr, weil sie das Geld irgendwie für die Reise bezahlt haben. Und als sie nun zur Botschaft kamen und ihr Visum abholen wollten und ihre Reisepapiere, stellte sich raus, die gab es nicht mehr. Und die waren abgeholt oder sie waren, also man weiß nicht genau, kann natürlich nicht mehr rekonstruieren, was passiert ist. Jedenfalls waren diese Papiere nicht da. Es war aber klar, es hat sie jemand verwendet, weil der Bürger Richard Lindstedt irgendwann eine Nachricht bekam, dass die Passagiere mit diesen Papieren jetzt unterwegs seien. Und das war aber eben nicht Kurt Juliusburger mit seiner Familie. Es hat wohl damals auch einen regen Schwarzmarkthandel mit Ausreisepapieren gegeben. Und dann hat dieser Richard Lindstedt, was ich eben so besonders heldenhaft finde, der ist dann, als schon Krieg war, nach Europa gereist mit seiner gesamten Familie, nochmal zurück nach Europa, ist er zur amerikanischen Botschaft marschiert und hat verlangt, den Botschafter zu sprechen. Und als ihm das verwehrt worden ist, hat er sich dahingesetzt, den Hut abgenommen und gesagt, er geht erst wieder, wenn seine Nichte ihre Papiere bekommt, so wie es besprochen war. Und das hat er wohl mit einer solchen Ausdauer betrieben, dass am Schluss, obwohl alle Ausreisekontingente komplett erschöpft waren und es lange Wartelisten gab und auch keine Papiere mehr, hat Richard Lindstedt durchgesetzt, dass diese Papiere ein zweites Mal ausgestellt werden. Und in einem Bericht, den dann Jahre später Kurt für seinen Sohn über diese Ereignisse aufgeschrieben hat, schreibt er, then they had to hurry up to catch their train to Norway. Also die Familie von Richard Lindstedt, die sind dann mit dem Zug nach Norwegen, weil von dort überhaupt noch Schiffe zurückfuhren nach Amerika. Also wahnsinnige Distanzen haben die zurückgelegt mit dem Ziel, diese junge Familie zu retten, was ihnen auch gelungen ist. Das nächste Problem war allerdings, dass die kein Geld mehr hatten, um sich noch die Reise nach Rotterdam zu leisten und auch die Schiffspassage. Und das ist dann wohl gelungen über eine jüdische Stiftung, die die Kosten für diese Reise übernommen hat.
Das ist ja wirklich eine irre Geschichte, ne? Wahnsinn.
Kurt und Charlotte erreichen mit ihrem Sohn New York und wurden dort von den Lindstedts in Empfang genommen. Wenig später zog die Familie nach Wyoming und hat dort in Casper ein neues Leben begonnen. Kurt Juliusburger hat also den Weg rausgeschafft aus Deutschland. Wieso ist ihm das gelungen und Lucy nicht?
Ja, das ist eigentlich auch so eine Frage, die uns viel beschäftigt hat. Warum Lucy nicht mitgegangen ist, wissen wir nicht. Wir vermuten aber, dass der Fürsprecher, der über die Familie von Kurts Frau kam, sich vor allem für diese kleine Familie eingesetzt hat und nicht weitere Verwandte mit aus Deutschland rausholen konnte. Und wir denken einfach, dass Lucy Juliusburger keinen Weg mehr gefunden hat, Berlin zu verlassen. Aber darüber haben wir auch keinerlei Informationen gefunden.
Neben dem Stein für Lucy Juliusburger werden am heutigen Tag noch 4 weitere Stolpersteine verlegt, auf denen allerdings der Familienname Kohn steht. Eine Verbindung zu den Juliusburgers gibt es trotzdem.
Also es hat sich herausgestellt, dass eben einer dieser Brüder von Lucy und Kurt hieß Walter. Und dieser Walter war verheiratet mit einer Käthe Kohn. Und diese Käthe Kohn wiederum hatte unter anderem einen Bruder namens Hugo, der in der Pasteurstraße mit seiner Familie lebte. Nämlich selber mit seiner Frau Henriette und seinen Kindern Ilse und Günther. Die lebten also in der Pasteurstraße und waren, wie gesagt, von Lucy, war das so, zusammen der Schwippschwager. Also, ne, so. Und dann sind wir auf dieser Spur nachgegangen und haben also diese Familie quasi entdeckt. Und inzwischen war ja der als lange, lange beharrliche Geduldsarbeit der Faden nach Amerika gespannt worden. Und von dort haben wir eben erfahren, da haben wir 2 sozusagen Überlebende vorgefunden noch. Und von denen haben wir erfahren, dass es Familienaufzeichnungen, Fotos, Aufzeichnungen gab über diese Familie des Hugo Kohn in der Pasteurstraße. Und dann haben wir natürlich da angefangen zu suchen, haben sie unter den Opfern in den Gedenkbüchern gefunden und auch zum Teil Heiratsurkunden und Ähnliches über solche Plattformen wegfischen können. Und so hat sich dann das Bild dahin gefestigt.
Verlegen wird die Stolpersteingruppe Pradelstraße die 4 Stolpersteine in der Pasteurstraße in Prenzlauer Berg.
Das war ein schöner Moment der Vernetzung, denn die Pasteurstraße ist ja in Prenzlauer Berg und Prenzlauer Berg hat eine eigene Stolpersteingruppe. Es gibt auch hier in Pankow eine Gruppe und wir sind quasi eine Filiale, wir sind eine Projektgruppe, nennen wir uns, für die Pradelstraße. Mhm. Genau. Und wir haben uns damals vernetzt mit der Gruppe in Prenzlauer Berg und weil die uns nun diese Rechercheergebnisse so auch zugestanden haben, ja, haben sie gesagt, okay, aber dann, ne, dann könnt ihr auch diese Steine dort verlegen. Also dann seid ihr, dass sie das organisieren. Das finden wir ganz schön und die werden auch da sein. Aber genau, wir haben die jetzt gerade noch hier und wir nehmen sie am 20. mit in die Pasteurstraße und verlegen sie da.
Das war überhaupt eine ausgesprochen glückliche Zusammenarbeit, sag ich mal. Es ergibt sich ja noch eine Überschneidung zu der Familie Felix Juliusburger. Und dieser Felix Juliusburger hat mit seiner Familie, Frau und einem Sohn, in der Wienstraße gewohnt. Das ist auch das Revier, sag ich mal, der Prenzlauer Berggruppe. Und die hatten dort schon sehr, sehr kräftig recherchiert und hatten auch schon für die Stolpersteine, die ja Sponsoren brauchen, hatten auch Sponsoren gefunden. Da hat nämlich, was ich toll finde, die Hausgemeinschaft dieses heutigen Hauses hat also in der Wienstraße hat gesagt, wir schmeißen das Geld zusammen und wir möchten bitte die gelegt haben. Und weil wir natürlich auf diese Gruppe stießen und das merkten, hat es einfach erstmal ganz klein angefangen, dass man ein paar Informationen ausgetauscht hat. Und aus dem Austausch von ein paar Informationen ist also eine äußerst intensive, wirklich sehr intensive, enge, manchmal gingen die Mails 1-2 Mal am Tag oder 3 Mal hin und her und war so ein Gedankenaustausch, wer findet was raus. Und da haben sich dann auch, sag ich mal, bestimmte Talente herausgestellt. Ja, da gibt es Leute, die können im Internet rumwuseln, mal mit Verstand, mal mit weniger Verstand. Andere können sehr sorgfältig Archivarbeit machen. Das war zum Beispiel jemand dort in der Prenzlauer Gruppe. Und wieder jemand kann, nicht nur weil sie Englisch kann, sondern weil sie auch ganz heiß ist auf dem Thema, Kontakte nach USA halten. Und dann hat sich also zwischen den Gruppen völlig ohne jede Verabredung, ja, eine höchst enge Zusammenarbeit ergeben. Und jetzt erst vor 2 Wochen, als in der Wienstraße die verlegt wurden für den Felix und seine Familie, haben wir auch unsere Hauptgesprächspartnerin das erste Mal leibhaftig gesehen. Der Rest war in der Pandemiezeit. Ja, also das war schon, das war wirklich eine echt gemeinsame Arbeit, die eben auch deswegen, glaube ich, ne, so vergleichsweise viel hervorgebracht hat.
Den Stolperstein für Lucys Bruder Felix Julius Burger hat die Hausgemeinschaft in der Winzstraße 12 gestiftet. Doch wer finanziert den Stein in der Pradelstraße?
Also so ein Stein kostet 120 Euro. Die Stolpersteine sind ja eine Initiative, eine zivilgesellschaftliche Initiative. Das heißt, das Geld muss auch irgendwie selber aufgebracht werden. Und wir haben bei der ersten Verlegung Spenden gesammelt. Es gab auch welche, die haben gleich gesagt, ich stifte den ganzen Stein, das war mal ganz schön. Auch aus unserer Gruppe, aber auch aus der Gemeinde haben das gleich Menschen gesagt. Genau. Den Stein für Luzi Julius Burger, den hat die Firma Siemens gestiftet.
Ein Teil ist ja auch dieser Stolperstein-Geschichte, dass man, wenn man lebende Verwandte findet, auch fragt, ob es im Prinzip in deren Sinne ist, die Steine zu verlegen. Und so haben wir von der Familie auch erfahren, dass wir auf alle Fälle für Lucy diesen Stein verlegen sollen, für Kurt aber nicht in der Pradelstraße, weil er aus Sicht der Familie dann ja auch ein gutes Leben hatte in den USA und man sich deswegen gewünscht hat, den Stein lediglich für Lucy in der Pradelstraße zu verlegen.
Verknüpft wird die Stolpersteinverlegung, wie auch schon bei der ersten Verlegung 2019, mit einem Schulprojekt.
Bei der Verlegung der ersten 3 Steine für die Familie Kniebel, das ist ja jetzt schon 3 Jahre her, da waren meine Töchter hier in der Anna-Zweig-Grundschule in der 3. Klasse und die Lehrerin hatte danach gefragt, nach Anregungen für einen Wandertag, weil irgendwie Berlin-Thema war, Stadt Berlin, und sie sagte einfach, sie freut sich über Vorschläge, was man quasi so im Groß-Berlin, aber auch im Kiez machen könnte. Und dann bin ich hin und habe ihr das erzählt von den Stolpersteinen und dass man das vielleicht integrieren könnte mit einem Spaziergang zum jüdischen Waisenhaus oder einem Stolperstein-Spaziergang, die ja auch in den verschiedenen Gruppen immer wieder angeboten werden. Und sie sprang da gleich sehr drauf an, und über die Familie Kniebel damals hatten wir praktisch überhaupt keine Informationen. Ja, also denen konnten wir uns nur so in ganz großen Kreisen irgendwie nähern, ja, indem wir irgendwie das, was wir rausgefunden haben, halt so ein bisschen dokumentarisch hinterlegt haben, aber wir haben von denen kein Foto gefunden und ganz wichtige Beweggründe, warum eine junge Frau mit 3 kleinen Kindern, die schon sehr jung Witwe wurde, dann noch aus Schwersens nach Berlin zieht, also das konnten wir alles nicht ergründen und beleuchten, Fotos gab es auch nicht. Und dann hat aber diese Lehrerin mit ihrer 3. Klasse irgendwie quasi aus nichts ein wunderbares Projekt gemacht. Und zwar hat sie auf unterschiedlichste Weise die Kinder mit dieser Familie, über die wir nichts wussten, beschäftigt. Und zwar hat sie ihnen abstrakte Porträts gegeben von Picasso. Das schien mir erst gar nicht logisch, aber sie wollte etwas haben, wo es möglichst wenig im Bild schon drin ist, sondern die Kinder möglichst viel sich ausdenken müssen. Dann haben die alle Lebensläufe geschrieben für diese 4 Personen. Also da gab es die Mutter, 2 erwachsene Töchter und einen erwachsenen Sohn, der allerdings dann nicht mehr dort gewohnt hat, aber in dieses Projekt mit einbezogen wurde. Und die Kinder haben dann wirklich sehr liebevoll so diese Familienkonstellation sich erdacht. Wie haben die eigentlich zusammengelebt? Wie war das Verhältnis untereinander? Wie war das für die Minna Kniebel allein in einer neuen Stadt 3 Kinder großzuziehen unter diesen Bedingungen? Und dann haben die sich so auf ganz grundsätzliche Weise Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Also diese Bedrohung, die dann immer weiter zunimmt und die Deportation der Familienmitglieder, alle mit unterschiedlichen Transporten, die Sorgen, um die sie sich gemacht haben. Und bei der letzten Stolpersteinverlegung sind die Kinder dann alle da gewesen und auf so ein kleines Treppchen gestiegen und haben jeweils so einen Gedanken ins Mikrofon gesagt und waren dann sehr beeindruckt, als irgendwie Gunter Demnig mit den Steinen gerade im rechten Moment anrückte. Eins der Mädchen schrie dann, der sieht aus wie der Typ in meinem Geschichtsbuch, und die Lehrerin sagte dann, das ist der Typ aus deinem Geschichtsbuch. Ja, es hat sie sehr beeindruckt. Und ich fand, dass das damals diese Verlegung wirklich zu so einem richtig besonderen Moment gemacht hat, ja, dass die Kinder mit so einer großen Ernsthaftigkeit, die ja noch sehr jung waren, das begleitet haben. Und die Familiengeschichte Juliusburgers jetzt ist ja irgendwie deutlich komplexer. Da gibt es ja irgendwie die Familie, das waren ursprünglich mal 6 Kinder. Also es ist sehr breit und sehr unterschiedliche Schicksale. Also 2 der erwachsenen Geschwister sind in Auschwitz gestorben. Einer davon, Felix, mit seiner Familie. Und 2 Geschwister sind wiederum entkommen. Einer nach Israel, einer nach Amerika. Was hat das für die bedeutet? Dann gibt es noch die Geschichte mit Luzi, die dann noch Zwangsarbeit leisten musste. Also diese Geschichte hat einfach wahnsinnig viele Aspekte und wir dachten, das überfordert jetzt eine Grundschulklasse. Und deswegen habe ich angesprochen, die AG Gedenken, die hier das Europäische Gymnasium Bertha von Suttner in Reinickendorf betreibt, mit irgendwie ganz tollen Projekten. Und die waren natürlich auch jetzt durch Corona etwas gehandicapt, allein schon, weil sie sich nicht so regelmäßig treffen konnten, wie sie das sonst tun. Und auch weil es natürlich besondere Anstrengungen bedeutet hat, den Unterricht, schon den normalen Pflichtunterricht zu organisieren. Aber trotzdem haben die sich jetzt irgendwie des Themas angenommen und wir werden ja auch einen Beitrag leisten am Sonntag. Also da bin ich mal gespannt. Und abgesehen davon, dass es natürlich toll ist, dass ein Gymnasium so eine AG betreibt, mit wirklich Ergebnissen, die sich sehen lassen können, freue ich mich auch einfach immer, wenn man sieht, dass es jetzt quasi schon wieder so die nächste Generation gibt, die sich dann irgendwie mit diesen Themen irgendwie sehr praktisch auseinandersetzt und das auch irgendwie in so ein praktisches Engagement schon umwandelt.
Nach der Verlegung des Gedenksteins für Luzi Juliusburger stehen auf der Liste möglicher zu verlegender Stolpersteine in der Pradelstraße noch 3 Namen. 3 Namen und somit mindestens 3 Schicksale, die vielleicht ähnlich komplex, ähnlich drehbuchtauglich, ähnlich berührend sind wie die Geschichte der Familie Juliusburger. Mehr als 9000 Stolpersteine wurden bislang in Berlin verlegt, über 600 davon im Großbezirk Pankow. Hinter jedem Stein steckt ein Schicksal, eine Biografie, die in den wenigsten Fällen gut ausgegangen ist. Hinter jedem Stein stecken aber auch Menschen, die recherchieren, ihre freie Zeit und Geld investieren, um Menschen, die ihnen unbekannt sind, ihre Geschichte zurückzugeben, ihre Würde, um Sichtbarkeit zu schaffen gegen das Vergessen als Notwendigkeit des Erinnerns für die Zukunft. Ich möchte daher diese Folge beenden mit dem Text, den Klaus Senholz für den letzten Gemeindebrief verfasste. Der italienische Schriftsteller Primo Levi, der Auschwitz überlebte, hat den Auftrag der Zeitzeugen absolut klar auf den Punkt gebracht. Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Primo Levi verstarb bereits 1987 und inzwischen ist die Schar der noch lebenden Zeitzeugen sehr überschaubar geworden. Bald wird es keine mehr geben. Das ist fatal, schließlich kann niemand dieser Aufgabe so wirkungsvoll gerecht werden wie Sie. Nun werden wir das wohl, so gut es denn geht, übernehmen müssen. Der Auftrag hat an Wichtigkeit nichts eingebüßt. Eine unserer Möglichkeiten ist die Verlegung von Stolpersteinen, die genau das deutlich machen. Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Was ist geschehen? Nach Jahren der Drangsal wird Ende Februar 1943 die Jüdin Luzi Juliusburger, ledig, Zwangsarbeiterin bei Siemens und Halske, im Rahmen einer dieser Fabrikaktionen verhaftet, am 1. März auf dem Bahnhof Moabit in einen Güterwaggon verladen und nach Auschwitz-Birkenau verbracht. Dort wird sie wenige Tage vor ihrem 48. Geburtstag ermordet. Nun wissen wir alle, dass es seit Menschengedenken eines der Alleinstellungsmerkmale des Menschen ist, seine Artgenossen würdig zu bestatten und ihrer zu gedenken. Luzi Juliusburger aber bekommt kein Grab, ihr Leichnam wird eilig verbrannt und die Asche mit all der anderen zusammen irgendwo verscharrt. Und niemand verliert ein Wort darüber, buchstäblich kräht kein Hahn danach, über 70 Jahre lang. Lässt sich die Würde eines Menschen schlimmer missachten? Wenn wir am 20. Juni in der Pradelstraße vor dem Haus Nummer 18, in dem Luzi Juliusburger eine Reihe von Jahren lebte, für sie einen Stolperstein verlegen, genau vis-à-vis dem Martin-Luther-Haus, dann erinnern wir endlich daran. Und wir tun das eben nicht nur zur Mahnung, wir tun es vor allem um ihretwillen, weil es ihr Würde zurückgibt. Die Möglichkeit, etwas von dem Unrecht wieder gut zu machen, kann es nicht geben, allein der Gedanke daran ist absurd. Aber hin und wieder wird jemand den Stein putzen. Vielleicht am 9. April ihrem Geburtstag eine Blume ablegen oder ein Licht anzünden am Jahrestag der Deportation. Jedes Mal und auch dann, wenn jemand einen Moment lang stehen bleibt und liest, was auf dem Stein steht, wird ihrer gedacht. Das mag verzweifelt wenig sein angesichts des Unrechts, das ihr geschehen ist, aber es ist eben das, was geht. Und wenn die Würde des Menschen so kostbar ist, wie es das Grundgesetz vor allem anderen zum Ausdruck bringt, dann ist es das allemal wert. Thank you. Das war sie, die 60. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich bedanke mich bei Andrea Frank, Barbara Wildenhahn, Klaus Senholz und Pfarrer Eike Thies für die informativen Gespräche und interessanten Einblicke und wünsche der Stolperstein-Gruppe in der Pradelstraße viel Erfolg bei den Recherchen zu den noch ausstehenden Namen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback schickt bitte per Mail an mark@kulturfritzen.net oder kommentiert die Social-Media-Beiträge zu dieser Folge in den sozialen Netzwerken. Nächsten Sonntag kommt planmäßig die nächste Kulturfritzen-Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr klickt wieder rein. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.